FM4 Interview Podcast.
Stereo Total sind zweifelsohne das coolste, aber auch das warmherzigste Duo der deutschen Popmusik. Françoise Cactus und Brezel Göring basteln nun schon seit 25 Jahren aus Trash richtig gute und witzige Popsongs. Un quel cinéma lautet der Titel des neuen Stereo Total Albums. Christian Lehner hat Françoise und Brezel in Berlin getroffen und mit ihnen über Political Correctness und Kunst, coole Instrumente von der Straße und ein geplantes Musical über Lou Reed gesprochen.
Das zweite Mal darf ich hier zu Gast sein bei Stereo Total, Françoise Cactus und Brezel Göring. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Bei euch gibt's ja immer viel anzusehen hier. Und ich habe gerade jetzt mit Brezel gesprochen, diese pinke Herzensgitarre, das ist ja echt ein tolles Teil. Vielleicht, Françoise, kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat. War das ein Geschenk oder hast du die irgendwo auf dem Flohmarkt aufgestöbert?
Ja, sie habe ich von Brezel geschenkt bekommen. Und das ist die Gitarre, die ich selten auf der Bühne spiele, weil ich selten Gitarre spiele. Aber das ist ja meine Gitarre. Ich habe auch noch eine bekommen, die jetzt in Amerika ist. Für wenn wir dort auftreten. Die ist aber ein bisschen, das ist ein anderes Rosa. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein chinesisches Modell oder keine Ahnung, aber die ist amüsant, ne?
Ja, mich erinnert es so ein bisschen an 80s Hair Metal, ne? So.
Ah ja, ja, genau. Oh. Stimmt.
Aber man soll es auch nicht glauben, Françoise kennt sich ziemlich gut aus mit so Rockmusik und Rockgitarren. Die hat mir ja auch eine geschenkt, das ist so das absolute Angeberteil. Also nicht nur, dass es noch einen halben Meter länger ist als normale Gitarren, es hat drei goldene Tonabnehmer und so eine riesige goldene Platte drauf genagelt und hat auch so eine irre Form und dann alles ausprobiert. Klingt auch wirklich besser als jede andere Gitarre, die ich jemals gespielt habe. Also mit Rockgitarren kennt sich Françoise aus.
Mhm. Wir haben ja gerade geredet, Stray Cats, alte Rockabilly-Band, haben jetzt ein Comeback nach 23 Jahren.
Ja, kennst du aus? Ja klar, ich war super Fan und bin immer noch von Stray Cats. Hast du sie live gesehen, oder?
Ich habe sie auch vor 23 Jahren, glaube ich, das letzte Mal live gesehen.
Ach so, ich auch. Na, vielleicht nicht so lang, doch bestimmt. Das letzte Mal im SO36 hier in Berlin. Mhm. Waren ganz, ganz toll.
Und ich glaube, der spielt ja eine Scratch, wenn mich nicht alles täuscht. Schau, du hast ein super Gehör, weil du orientierst dich sofort am Baustellengeräusch, was mir auch störend aufgefallen ist. Vielleicht können wir das Fenster schließen. Ist das irgendwie möglich oder kommt das von außen? Ich meine, es ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht ganz so störend.
Das ist so unsere Kulisse hier seit vielen Jahren, weil so viele Häuser gebaut werden und in jede kleine Lücke wird noch was reingequetscht. Und das sind keine normalen Häuser, sondern für so Eigentumswohnungen, die auch noch unten eine Garage brauchen. Und dadurch mussten sie dann die Untertunnelung der Straße zugießen. Also es ist eine Katastrophe.
Ne? Ja, wir sitzen hier im Herzen von Kreuzberg, kann man sagen. Ne? Aber ich glaube, dass das funktioniert schon. Also, ja,
funktioniert?
Ja, ich glaube, das haut schon hin.
Also ich will jetzt nicht der arbeitenden Bevölkerung noch aufs Dach stellen, aber ein bisschen kann man
aber das ist auch so, was ist das eigentlich, was ist das eigentlich für ein Kiez hier, Françoise?
Also eigentlich, ursprünglich war das eher ein Arbeiterviertel oder eher ein Künstlerviertel. Und jetzt ist es ein bisschen schickimicki geworden. Und deswegen hört man auch manchmal dieses Bzzz, weil sie ständig neue Häuser hier bauen. Das kannst du sehen, wenn du aus dem Haus kommst. Mhm. So, das sind alles Eigentumswohnungen, alles aus Glas.
Und mit Tiefgarage, wie ich gehört habe, weil jeder SUV, jeder Panzer braucht nicht nur ein Rohr, sondern auch eine ordentliche Parkgarage. Was mir aufgefallen ist auf dem Weg hierher, dieser Park, der ist ja wirklich cool. Das ist so ein semi-70s utopisches Teil noch. Wisst ihr da irgendwie was Genaueres über diesen Park?
Ach so, meinst du vielleicht die Prinzessinnengärten? Bist du da, Moritz?
Genau, ja.
Also, wir dürfen nicht verraten, wo wir wohnen. Aber bon, egal.
Ah, okay.
Gut. Aber bon, du bist an den Prinzessinnengärten vorbeigekommen. Ja, das ist eigentlich so eine Gemeinschaft von Leuten, die pflanzen ganz viele Kräuter und Bäume und sie haben auch Bienen. Sie machen Honig. Das ist ganz toll, aber wahrscheinlich wird es das nicht mehr lange geben, wie alles, was toll ist hier. Mhm. Alle guten Sachen oder alle guten Clubs müssen schließen, weil die Mieten immer teurer werden, weil irgendwelche Haie unterwegs sind und ständig die Leute wegjagen. Also ich glaube, die müssen irgendwann wegziehen, weil da irgendwas Tolles zwischen Gänsefüßchen gebaut wird. Mhm. Ja.
Da ist ja auch gar nicht so weit weg, ist dieser Markt, diese Halle 9, glaube ich, heißt die, oder ich weiß gar jetzt nicht, wie diese Markthalle, wo dieser kuriose Protest unlängst war, dass die lokale Bevölkerung für den Aldi dort protestiert hat. Christiane Rösinger war da federführend, eine Ex-Lessie-Singers, habt ihr das mitbekommen? Die wollten also so eine Umkehrung. Früher war das ja der böse Konzern, der Aldi, aber jetzt sollte irgendwie so ein Feinkostladen, so ein Hipster-Feinkostladen, linksgedrehte Wurst aus Brandenburg oder so rein. Und die lokale Bevölkerung hat gesagt, nein, wir wollen den Aldi da behalten, weil das ist essentiell für unsere Nahversorgung.
Ja, das kann ich verstehen, weil also ich wohnte früher neben dieser Markthalle in der Eisenbahnstraße und das war richtig ganz lustig da. Das waren so ganz normale Stände und es gab in der Mitte so ein Häuschen, wo jeder morgens Kaffee getrunken hat und Mettbrötchen sich reingedonnert hat. Und jetzt ist das mehr so, das ist auch so etwas Schickeres. Es sind so Delikatessen, Stände mit Delikatessen und so weiter. Und ich bin auch dafür, dass der Aldi da bleibt. Was sollen denn die Armen essen denn? Ja, das können, ist alles ganz lecker, aber ziemlich teuer.
Ja, die können sich keine, weiß ich nicht, ein Brötchen um 8 Euro leisten. Brezel, vielleicht kannst du ja wieder zu uns rüberrutschen hier.
Aber ich...
Jetzt hat er auch aufgehört. Ich glaube, der hat ein Gefühl dafür, dass da jetzt Schluss sein muss. Mittagspause.
Hat schon gemerkt, dass wir hier langsam sauer werden. Ne?
Ja, wir haben Glück, weil manchmal geht es tagelang. Aber normalerweise ist diese Straße sehr ruhig. Aber seitdem sie diese Dinge auch da basteln. Mhm. Also was ich mache einfach immer ganz laute Musik, dann höre ich das nicht mehr. Ja. Aber das können wir jetzt auch nicht machen.
Genau, jetzt gerade nicht. Ja. Du wolltest noch was sagen, Brezel?
Ach nö.
Ja, fühlt ihr euch so ein bisschen, ich schätze ja, dass ihr, wenn man sich die Wohnung anschaut, ihr seid hier schon länger, ne?
Ja.
Fühlt ihr euch so ein bisschen wie die Gallier bei Asterix, also das letzte Dorf sozusagen gegen die Eindringlinge? Gibt's diese Mentalität oder...
Ich weiß das nicht. Also ich beobachte ja immer andere Städte, wie schnell die sich noch mehr zum Negativen verändern. Und deswegen, egal wo ich bin, ob im Ausland oder sogar noch viel extremer, fällt es mir bei Westdeutschland auf. Ich komme immer zurück nach Berlin und habe das Gefühl, ich muss den Boden küssen, weil es hier einfach noch so, die Leute sind nicht so blöd und die, obwohl, das darf man nicht sagen, nein, also die Bedingungen sind angenehmer. Ne? Es ist trotzdem noch immer... Und naja, gut, der ganze Kommerz und auch was François angesprochen hat, die Veränderung, das ist schon ziemlich ekelhaft, aber andererseits tröste ich mich immer damit, dass es eigentlich noch so groß ist und dass es so viele gute Ecken gibt und dass es so schmutzig ist, dass es kaum möglich ist, dass jemals, oder mir kaum möglich scheint, dass es jemals so eine unangenehme Großstadt wie London oder Paris wird.
Mhm. Ah, Geld-Cinema, 2 Ausrufezeichen. Wurde im Pressetext übersetzt mit was für ein Theater? Stimmt das oder ist es ja bei euch immer?
Wenn man sagt in Frankreich, ah, Geld-Cinema, da sagt man über jemanden, der die ganze Zeit so es übertreibt mit den großen Gefühlen, so, oh, ich weine, ich falle in Unmacht, etc. Das, so sagt man, ah, quel cinéma. Also auf Deutsch würde man sagen, was für ein Theater.
Cinema, das Kino, das ist ja bei euch auch immer sowas, was reinspielt. Das merkt man ja dann auch bei den Songs. Wie ist denn dieses Album, gibt es da so einen Überbau? Also der Titel, es wird immer wieder... debattiert, ist ein Titel wichtig für ein Album oder nicht, aber er gibt dann doch so eine gewisse Richtung vor. Hat er das bei dir in dem Fall?
Wir finden den Titel immer am Ende. Erst machen wir die Stücke ohne richtige Linie und dann suchen wir etwas, was das Ganze darstellen könnte. Und da ist eigentlich ziemlich so ganz, es gibt so da in dieser Platte ganz verschiedene Launen, so ein bisschen Liebeskummer, dann wieder ganz lustig und also es ist ja eine sehr launische Platte, deswegen haben wir sie so genannt und natürlich, da wir Fans sind von Kino und Filmenabend wird das so genannt.
Also was ein bisschen auffällt ist, ihr habt viel Humor in eurer Musik und hier stellt man fest, dass es einige ernsthaftere Texte gibt und Gedanken, warum und wieso?
Ja, wir wollten mal ein bisschen etwas anderes ausprobieren, weil also da steht immer, wenn wir eine Platte rausbringen, ach, die Stereo Total haben wieder eine neue Platte gemacht, na, die ist ja ganz amüsant und das wär's dann, wenn wir vielleicht fühlten wir uns auch nicht so super gut drauf oder was weiß ich. Aber wir haben uns gedacht, ja, wir können auch mal ein paar langsamere, traurigere Texte machen oder Lieder machen.
Gibt es da einen Song, der für dich das darstellt am besten? Welcher Song ist das?
Das ist Dancing with the Memory. Ja, das ist so ein bisschen...
Das klingt sehr melancholisch.
Ja, das ist sehr melancholisch, ja.
Aha. Aber um was geht's?
Ja, über so eine Person, die tanzt mit einer Erinnerung, das heißt mit einem Phantom, mit jemandem, der nicht mehr da ist.
CinemaScope, wir haben vorher gesprochen, Kino bei euch, auch japanisch, Soundtracks und so weiter und so fort, haben wir das letzte Mal sehr ausführlich darüber gesprochen, ist wichtig für euch. Ich finde den Song sehr super musikalisch und er spricht so eine wesentliche Komponente von Kino an, nämlich eine Textzeile, vergessen wir das Böse in der Welt, oder ich weiß jetzt gar nicht, ja, ob ich es richtig zitiere, also diese eskapistische Komponente von Kino. Ist euch das wichtig? Auch bei Musik?
Ja, also wir können, also zwar dürfen wir nicht das ganze Unglück auf der Welt vergessen, aber ehrlich gesagt, ich kann ja nicht 24 Stunden lang noch mich damit beschäftigen. Ich finde, das ist super wichtig auch, sich zu amüsieren und so. Zum Beispiel bei der letzten Tour, die wir hatten, wir waren gegangen in Chemnitz kurz nach diesen Ereignissen und die Leute, die da waren bei unserer Show, waren alle ein bisschen trist und schwer deprimiert und alle sprachen davon, die Stadt zu verlassen und so weiter. Ich habe zu ihnen gesagt, ja, aber ihr müsst euch auch amüsieren. Ihr müsst, also sich amüsieren ist eigentlich auch eine Art, dagegen zu rebellieren. Mhm. Sich nicht so fertig machen zu lassen.
Hat es geklappt an den Abend dann doch?
Hat geklappt. Am Ende gab es doch gute Stimmung. Ja.
Mir kommt vor, dass das Album so ein bisschen ein Referenzalbum ist. Ich habe gelesen, dass es teilweise, was bestimmte Thematiken betrifft und auch Stimmungen, auf die Zeit vor der Stereo Total zurückführt, nämlich zu den Lolitas, die Band, die du vorher hattest. Stimmt das? Und warum?
Stimmt das überhaupt?
Ich finde ja. Also François ist immer so eine Wundertüte, die ist sehr vielschichtig, auch wie sie sagt, ach, das hat mich jetzt mal interessiert, ein ernstes Lied zu schreiben. Also wo ich das mir auch erst hinterher überhaupt aufgefallen ist, dass ich lache auch immer gerne über ernste Sachen, deswegen habe ich das einfach auch so, alles klar, das ist der François-Text, er hat mir gut gefallen oder habe ich den Töne umgesetzt, aber es ist doch so, dass bei den Lolitas hat François schon ziemlich, das war auch auf Französisch, insofern ist es vielleicht auch gar nicht bisher so aufgefallen, aber doch schon irgendwie so ernste, manchmal auch so dramatische oder traurige oder melancholische Lieder geschrieben. Und bei Stereo Total ist, dass eher ins Ärzte sind, dann dadurch auch, dass sie angefangen hat, auf Deutsch ihre Texte zu schreiben, ist das, hatte ich das Gefühl, die ganze Persönlichkeit hatte sich verändert oder so, war eine andere Schattierung, die da zustande gekommen ist. Auch bei Lolitas waren die Tonarten öfter tiefer gesetzt, das ist die Stimme auch in einer ganz anderen Tonlage gesungen hat und bei Stereo Total klingt es immer so ein bisschen, als würde die Platte ein kleines bisschen zu schnell laufen und jetzt ist zwar immer noch der typische Stereo Total Klang, aber so bei einigen Themen dachte ich, sind typische Lolitas Texte, ja, eigentlich die sie vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren dann eher hätte schreiben können, ja.
Ja, aber das liegt auch an den Sprachen, weil zum Beispiel früher habe ich ja noch Texte auf Französisch geschrieben und da kommen so melancholische Sachen ganz gut rüber. Auf Deutsch so ganz ernsthafte Texte schreiben, finde ich schwierig so. Klingt gleich wie
Grönemeyer,
genau. Und ich will nicht wie Grönemeyer. Also ich finde den Typen okay, aber ich will nicht solche Lieder singen. Genau. Das stört.
J'aime les grandes émotions, das hört sich ja direkt gleich an, als kommt jetzt was Mitreißendes. Ne?
Ja.
Du sprichst auch die Musik an den Sound. Da habe ich mir jetzt zwei Songs herausgesucht. Brutal Sass. Sehr interessant. Also das ist für mich die Referenz. Der Beat ist ja, klingt bei, wie bei Trio, bei Da Da Da. Ja. Ne? Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist Lou Reed, Velvet Underground, Stephanie Says.
Ja.
Der nächste Song heißt gleich Hass Satellite. Es gibt den Lou Reed Song, der heißt Satellite of Love.
Ja.
Weiß ich nicht, sind das einfach unterbewusste Geschichten, die ich da verbinde, oder war das schon etwas?
Nein, nein. Wir arbeiten parallel an ein Projekt, das wird eine Art Theaterstück mit Musik über Lou Reed. Und deswegen haben wir viele Lieder, eigentlich, ich glaube 15 Lieder über Lou Reed geschrieben. Und ein paar haben wir für diese Platte genommen, die du gleich rausgefischt hast. Und auch Methadrine, dieses, weil eigentlich ist das nicht unsere Art, uns voll mit Drogen zu pumpen. Aber das haben wir genommen, weil es uns gefiel. So.
So gibt es so eine ganz interessante Geschichte mit Lou Reed. Der hat in Offenbach 1977 ein Konzert gegeben, was genau 5 Minuten gedauert hat. Und dann hat er sich mit jemand aus dem Publikum gestritten. Es gab eine Schlägerei. Er hat hinter der Bühne weiter randaliert, ist verhaftet worden und hat eine Nacht im Offenbacher Gefängnis verbracht. Und darüber haben wir jetzt so eine Art, erst so ein Hörspiel und dann jetzt so ein Theaterstück gemacht. Also das wie so alles, was im Leben von jemand schiefgelaufen ist, wie das einfach so in einer einzigen Nacht dann so zusammen kommt.
Und nicht in Harlem, New York City, sondern in Offenbach.
Exakt, also dass das auch noch dazu kommt. Also nicht nur, dass er sich irgendwie sowieso unverstanden fühlt, sondern dass er auch noch vor Leuten spielt, die so einen grauenhaft anderen Erfahrungshorizont als er haben, da in Offenbach in den 70er Jahren. Das ist, also so, da ist es überhaupt noch nicht mal möglich, irgendwie das Missverständnis irgendwie zu klären. Und dann hatten wir eben dieses Lied gemacht, Lou Says, was eben eigentlich über ihn ging, also so ein bisschen auch, dass er sich unverstanden fühlt. Und das ist in dem Hörspiel, das ist gesungen aus der Rolle seiner Freundin, also dass sie sagte, dass der sich unverstanden fühlende Künstler, aber ich finde, da gibt's überhaupt nichts zu verstehen. Und dann meinte François, ach, du kannst doch hier Brutal Sass draus machen, da passt doch auch ganz gut.
Du, und wann ist dieser Gedanke gereift? War das diese Offenbach-Geschichte? Bist du da zufällig über diese Anekdote gestolpert und daraus hat sich dann dieses Projekt ergeben, dass ihr dann, wurdet ihr beauftragt oder habt ihr das dem Theater vorgeschlagen? Und das Hörspiel, gibt's das schon oder kommt Theater und Hörspiel gleichzeitig und wann raus? Viele Fragen jetzt verpackt.
Es gibt so einen Theaterregisseur, für den ich manchmal oder Hörspielregisseur, für den ich immer geschrieben habe. Und wir hatten so ein Stück über Kurt Weill in seine Zeit in Frankreich. Hatten wir auch für ihn gemacht. Und dann kam er irgendwann mal zu Besuch und meinte, was könnten wir denn als nächstes machen? Und dann hatten wir aber das Thema erstmal fallen lassen und er hat mir so ein bisschen was aus seiner Vergangenheit erzählt, dass er nämlich als 16-Jähriger zu diesem Konzert gegangen sei, nicht mal wusste, wer Lou Reed ist und sich einfach inmitten so einer Saalschlacht wiedergefunden hat. Dann sind sie auch noch von der Polizei rausgeprügelt worden. Er wusste einfach überhaupt nicht, was los ist. Und nach hat sich das für ihn überhaupt erst geklärt. Er im Grunde genommen, was es für ein lustiges Ereignis ist, an dem man so viel erklären kann. Auch so viel auch mit deutscher Geschichte zu tun hat. Warum spielt der Typ in Offenbach, weil es da GIs gibt oder sowas. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, das ist doch schon das perfekte Thema, was wir für das Hörspiel benutzen können. Hat auch mit der Gegend zu tun, aus der er kommt, da Frankfurt. Und so kam das zustande, ja.
Das ist ja eine Erzählung aus einer wilden Zeit, aus einer abenteuerlichen Zeit. Heute ist ja eins klar, durch die Overexposure mit der digitalen Kultur ist die Konfrontation mit Kunst, die jetzt noch wirklich schockieren kann, ja relativ, ich würde sagen, minimiert, weil erstens schon so viel da war durch Leute wie Lou Reed und zweitens so dieser jungfräuliche Effekt, dieses unmittelbar aus irgendeinem Spießerleben herausgerissen sein, so nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, das ist schon so eine Komponente bei Stereo Total. Ihr versucht schon auch immer noch so auf spielerische Weise, aber schon das Publikum ein bisschen herauszufordern und konfrontativ zu sein, oder? Macht das Spaß noch immer?
Ja, macht immer noch Spaß. Also ich, apropos, mit diesem Tier aus Wolle habe ich geschafft, einen Skandal zu machen.
Ah ja, der Wolitzer, ne? mit der BZ damals, die das als Kinderpornografie bezeichnet hat. Ne? Gott, da sitzt sie ganz unschuldig verhüllt.
Ja.
Ja, muss man sagen. Also es dürft ihr euch ja selber erotisch anspringen ständig oder ist ja bloß kalt? Was macht sie da in der Ecke?
Nein, ich habe sie eingehüllt, weil ich nämlich keine Lust habe, dass irgendwelche Motten sie attackieren.
Und es an den Brüsten nämlich knabbern, ne?
Ja, genau, weil das wäre ja wirklich schrecklich. Ja. Jetzt wird sie sein in einem Video von Ich bin cool. Brezel hatte an ihr so durchsichtige Fäden gehangen und dann, die tanzt mit mir dann.
Für die Podcast-Hörer, die das vielleicht nicht wissen, Françoise hat, das ist glaube ich jetzt auch schon einige Zeit her, für ein Kunstprojekt, du häkelst gern und hat so eine riesige Puppe, kann man sagen, gehäkelt.
Ja, sie heißt Valita, sie ist so groß wie ich. Ich habe sie nach meinem...
Hat auch rote Haare?
Ja.
Wie du?
Ja.
Blaue Augen, so wie du?
Ja, ich habe so ähnlich gemacht, weil am Anfang hatte ich ganz große Pläne gezeichnet und so weiter, aber das war zu kompliziert, da habe ich gedacht, okay, das Einfachste ist einfach, ich mache sie so wie ich, dann kann ich immer nachmessen. Okay, Schluss mit dem Fuß, jetzt geht's los, die Wade so lang und so weiter und so fort. Das war eigentlich... lustig. Ich habe das auch ständig gehäkelt. Ne? Ich habe überall mein Häkelzeug dabei gehabt und sogar einmal, als wir im Urlaub waren auf Lanzarote, habe ich immer auf dem Strand gehäkelt und vielleicht die Leute geglotzt, was sind das? Hände, Füße, Brüste.
Ja, und die ist dann bei einer Ausstellung gelandet und da hat die BZ, eine Berliner von der Springerpresse Boulevardzeitung, einen Riesenskandal daraus kreiert. Eigentlich auch künstlich, ne?
Ja, total bescheuert. Und nicht nur sie, so dann ganz viele Zeitungen. Dann ist ein religiöser Fanatiker ist gekommen und hat die ganze Ausstellung zerstört. Dann gab es eine Neonazi-Demo. Dann haben wir gefordert, wir haben reagiert, indem wir gefordert haben, dass Wolita den BZ-Kulturpreis bekommt. Enfin, das ist ja ganz amüsant mit dieser Puppe. Die hat auch schon eine Platte aufgenommen, auf eine CD.
Welche ist das?
Na, die heißt einfach nur Wolita und das sind nur Lieder, die mit Wolle zu tun haben. Woll, Mensch, Maschine und so weiter.
Denkst du, dass das heute noch möglich wäre, wegen so einer Sache, dass da, das ist so ein bisschen, was ich jetzt gemeint habe vorhin, dass eigentlich so das Provokationselement schon ein bisschen saturiert ist?
Jetzt würde man sie nicht mehr ausstellen, glaube ich. Aha. Weil jetzt, es gibt so, wir haben eine Freundin, die arbeitet in einem Museum. Bald wird man nicht mal mehr die Badenden von Renoir ausstellen können, weil die ja nackig sind.
So. So ein bisschen das amerikanische Prinzip, da gibt es die große Pornokultur, die von dort kommt, aber eigentlich ist das ein sehr biederes öffentliches Leben.
Ja, genau. Also einerseits totale Pornografie im Internet und so weiter und andererseits aber meckern gegen Kunst, die nackte Leute zeigt oder sowas. Das finde ich total bescheuert. So diese. Deswegen, es gab sogar damals eine Pressekonferenz. Da sind viele Journalisten gekommen und Kinderschutzbund und so weiter sind da aufgekreuzt. Und meine Verteidigung des Projekts war einfach nur, die BZ des Tages zu nehmen und zu kommentieren, ne? Hier unsere super Berliner Girls, also oben ohne so eine Girls, die 17 sind oder was weiß ich, dann die ganzen Sexanzeigen da und so und dann sich so anstellen wegen einer Puppe aus Wolle, die nicht mal nackt ist. Die hat ja einen riesen Pullover an. Nee, aber sie trägt sogar ein Höschen und Socken.
Du hast gesagt, Wolita taucht auf im Video zur ersten Single. Wenn man heute überhaupt noch von Singles sprechen kann. Ich bin cool. Ja, das kennt jeder irgendwie als Teenager, will er mal cool sein. Was ist so die Idee hinter dem Song?
Ja, ich bin cool, aber eigentlich die Frau unter ihrem totalen schicken Outfits und alles, die versteckt ihren Namen, die versteckt ihren Kummer oder so. Also das ist diese Art, das betrifft das Thema nicht zeigen, wie man sich fühlt, sondern sich einhüllen in so tollen Klamotten und so. und denken, ich bin cool. Voilà, das ist das Thema.
Aber eh so ein bisschen so, dass eigentlich die Urform von cool sich nicht anmerken lassen, wie man eigentlich darunter ist und das auch als Schutz zu tragen.
Ist das, ja. Weil auch zum Beispiel, wenn man sagt, okay, verkleide dich als jemand, der cool ist, dann gleich sofort, die Leute tragen eine dunkle Sonnenbrille oder so. Verstecken sofort ihre Augen, ja.
Dann einfach der erste Song des Albums. Muss ich sagen, jetzt, wo Niki Lauda gestorben ist und ich ja in den 70er Jahren als Kind, wie so viele genötigt wurden, da jedes Rennen anzusehen und dann am Sonntag immer wegzudösen mit dem Papa vom Fernseher, da fährt tatsächlich ein Formel-1-Auto da durch, oder? Das ist ein Formel-1-Auto. Wo hast du den Sound her, Brezel?
Ich hab mir das nur zusammengesucht. Ich wollte nur einen Klang haben, der möglichst sofort alt nach Auto klingt, weil als wir das aufgenommen haben, war eigentlich auch die Situation so wie jetzt mit den Störgeräuschen von draußen, dass sich François gebeten hatte. Ich hatte so einen Zettel hier in der Wohnung gefunden, wo dieser Satz mit einfach drauf stand. Und ich hatte sie gebeten, das vorzulesen. Und da habe ich gesagt, den Rest mache ich dann einfach hier so mit den Geräten. Und dann ist sie aber nicht dazu gekommen, diesen Satz vorzulesen, sondern es fuhr das Auto vorbei, die Waschmaschine ging los noch, dann kam Blaulicht.
Das ist echt, ja. Das ist echt, wir wollten das aufnehmen. Ich war noch im Pyjama, total verschlafen. Da kam angetrudelt mit seinem Aufnahmegerät. Und dann, okay, bon, ich mach das, ich sing dir das. Diesen Satz, der da aufgeschrieben war, auf einem Zettel. Weil ich habe überall immer Zettel mit irgendwelchen Quatsch, was mir durch den Kopf geht. You never know. Und dann, wenn es an der Zeit ist, Platten zu machen, sammle ich alle Zettel und gucke, was es da gibt. Bon, auf jeden Fall. Dann wollten wir das aufnehmen. Nonstop irgendwelchen Krach. Also, obwohl es eigentlich normalerweise, wie jetzt wieder, ganz ruhig ist hier. Und ich wusste nicht, ich war noch total verschlafen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht warten wir bis das Auto. Ich habe so gesprochen und er hat es auch mit aufgenommen und dann hat er das in das Stück reingedonnert.
Und ich habe vorhin gesagt, das ist ja immer interessant, wie so Trigger funktionieren. Da hört man das dann und dann hatte ich schon diese Velvet Underground-Stücke, Lou Reed-Stücke gehört und dachte mir, ja, das ist auch eine Referenz, ist die Garagenversion von Yellow's The Race, weil auch die Rhythmik so dazu passt, ja, zu dem Sound.
Also ich habe noch nicht mal mehr über Musik nachgedacht, sondern ich war in so einer Art Goldgräberstimmung. Ich habe mir so ein altes Effektgerät angeschlossen und habe dadurch Musik gehört. Und das hat das Programm Nummer 42. Und wenn man Platten auf doppelter Geschwindigkeit laufen lässt und mit Programm 42, dann entsteht so eine ganz neue Musik, wie ich es noch nie gehört habe. Alles klingt wie so ein Glockenspiel, ganz verrückt. Auf jeden Fall habe ich tagelang nur noch so Musik gehört und war dann auch völlig sicher, dass ich eine neue Musikrichtung erfunden habe. Und dann habe ich also ein paar Sachen aufgenommen aus einer bekannten Platte und habe die dann zu diesem Stück einfach verarbeitet. Also das war so. Deswegen habe ich eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, welche Musik ich machen will. Oder ich habe noch nicht mal Referenzen. Ich habe nur mit dem, was sowieso schon da war, was da rauskam und wo ich schon wusste, das kann ich einsamplen, das wird man nicht mehr wiedererkennen, das ist so deformiert. Deswegen war ich jetzt gar nicht gefasst, dass du noch was anderes gehört hast.
Ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr eben Klänge nehmt von ungewöhnlichen Geräuschquellen her, teilweise Flohmarktinstrumente, die ihr dann auch in einem ungewöhnlichen Kontext einsetzt. Wie ist das bei der Platte jetzt? Gibt es irgendwie ein Mäuseklavier, habe ich im Pressetext gelesen, irgendwie ein besonderes Teil? Neben dem, was du schon gesagt hast, du hast ein eigenes Genre erfunden. Ich meine, das ist ja nicht ohne, ne, für die Platte jetzt hier. Wer kann das schon sagen, ja, außer Lou Reed vielleicht, ja. Gibt es da irgendwie so ein Teil, das da heraussticht? Irgendwas Neues im Fuhrpark von Stereo Total?
Ja. Zum Beispiel das Mischpult, das habe ich auf der Straße gefunden, das heißt Profi-Sound und das hat so ganz alberne rote und gelbe Knöpfe und wenn man ganz genau hinhört, wenn die Stücke enden, dann hört man auch immer so ein starkes Rauschen, was dann ausgeblendet wird. Also und das Mischpult habe ich angeschlossen, habe festgestellt, dass es schöner klingt als jedes andere, was ich jemals benutzt habe und deswegen haben wir die ganze Platte mit diesem Profi-Sound-Mischpult von der Straße gemischt. Also das war schon mal eine große Veränderung.
Wo hast denn du das gefunden?
Hier vorne auf dem Oranienplatz. Aha. Da stand es nachts. Und es war sogar noch so ein, es steht ja immer hier was auf der Straße und mit so einem netten Schild funktioniert noch und zu verschenken oder sowas. Ich nehme immer sehr viel mit nach Hause und und so eben auch das Mischpult. Ansonsten, naja, was ich benutzt habe, ist Tamburi, so ein türkisches Teil, was mir François geschenkt hat. Das sieht ziemlich gut aus. Das hat so einen wahnsinnig langen, ganz dünnen Hals und so ein Saiteninstrument. Casius, na klar, immer wieder hat es ja auch gesagt, dieses Trio-Ding. Mhm. Und was auch unschlagbar ist oder sowas. Das ist wie so eine eigene Welt für sich. Und obwohl ich das schon seit Hunderten von Jahren benutze, finde ich immer noch wieder neue Funktionen raus, an die ich noch gar nicht gedacht hatte. Und was haben wir noch genommen? Na, dieses Klavier, was sich nicht mehr richtig stimmen lässt, das haben wir benutzt. Und das habe ich für 90 Euro gekauft. François hat ein Chaos-Oszillator, ja, das ist so eine Art
Mini-Synthesizer.
Ja, aber auch im Grunde genommen die Essenz von Synth, also so auch wie so ein Casio. Das ist so ein kleines Ding, was jeder spielen kann, ja.
Man merkt allein an den Ausführungen, dass ihr noch immer großen Spaß daran habt, abenteuerlich zu sein mit Musik, Dinge auszuprobieren. Ist das euer Treibstoff? Stereo Total gibt es jetzt, glaube ich, fast 25 Jahre oder länger?
Ja, macht immer noch Spaß, ne? Wir haben keine Lust, natürlich so ganz so normale Musik zu machen. Das empfinden wir als langweilig. Deswegen versuchen wir immer ein paar Sachen. Wir wollen aber auch keine atonale Musik machen oder experimentelle Musik. Das finde ich wiederum auch nicht so toll. Ich finde gut, wenn es Melodien gibt, wenn man mitsingen kann.
Naja, aber die Zeit arbeitet ja auch für uns, weil das ist jetzt schon so ein langer Zeitraum, 25 Jahre, dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, was wir für eine Musik machen. Also die kennen vielleicht dann ein, zwei Lieder, aber so im Grunde genommen können wir ja machen, was wir wollen. Und solange es die Stimme von François gibt, die so wiedererkennbar singt, ist es auch fast egal, was unten drunter liegt. Also das ist im Grunde genommen so beliebig, dass wir uns alle Freiheiten und Frechheiten rausnehmen können, das so zu instrumentieren, wie es uns dann selber auch wieder amüsiert oder uns gerade gefällt.
Das waren jetzt sehr nette Worte von Brezel. Ist er immer so bescheiden, François?
Immer. Fast.
Agel Cinema. Dann danke ich für dieses Interview. Ja,
sehr schön, danke dir.
Danke dir, bis bald.
FM4 Interview Podcast.